Guten Morgen und herzliche Grüße aus der Nachbargemeinde in Remagen. Schön, dass ich heute Morgen mal hier bei euch in Andernach sein kann. Vor 260 Jahren, auf dem Platz vor der Sorbonne der Pariser Universität, wird ein kleines Buch verbrannt. Autor dieses Buches war François-Marie Arouet. Heute kennen wir ihn besser, diejenigen, die geschichtlich ein bisschen sich auskennen, als Voltaire. Ein französischer Philosoph, der meistgelesene Autor der Aufklärung und Wegbereiter der Französischen Revolution. Das Buch war am 15. Juli 1759 erschienen. Die kirchliche Zensur warf dem Autor vor, dass darin ketzerische Aussagen, gottlose Behauptungen, schädliche Ansichten und Zersetzung der Moral vorkämen. In diesem Buch fanden sich Sätze wie zum Beispiel: Es ist besser, in ein Haus zu gehen, wo man trauert, als in ein Haus, wo man feiert. Denn da zeigt sich das Ende aller Menschen, und der Lebende nehme es zu Herzen. Trauern ist besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Oder auch solche Sätze wie: In meinen Tagen voll Windhauch habe ich beides beobachtet. Es kommt vor, dass ein gesetzestreuer Mensch trotz seiner Gesetzestreue elend endet. Und es kommt vor, dass einer, der sich nicht um das Gesetz kümmert, trotz seines bösen Tuns ein langes Leben hat. Sätze, die offenbar der kirchlichen Zensur überhaupt nicht gepasst haben. Denn dem, der gesetzestreu ist, der Gott folgt, dem geht's doch immer gut. Nun, möglicherweise hatte die kirchliche Zensur hier etwas übersehen. Das Buch beinhaltete thematisch zusammengestellte Auszüge aus einem Buch der Bibel, dem Buch Kohelet. Kohelet heißt Versammler. Luther hatte es mit Prediger übersetzt. Oft heißt es auch der Prediger Salomo, von dem haben wir gerade schon gehört, und auch die Worte, die am Schluss hier gelesen wurden, entstammen diesem Buch. Jemand bezeichnete dieses Buch einmal als das Schmuddelkind unter den biblischen Büchern. Da stehen eben Sachen drin, die nicht gleich alle so fromm klingen. Sachen, die zu manchem Denken, auch manchem frommen Denken, überhaupt nicht passen. Die Veröffentlichung Voltaires wurde zuerst im Journal Encyclopédique am 15. Juli 1759 veröffentlicht. Und heute kennen wir es eben unter anderem als Buch des Predigers und das Hohelied Salomons. Das waren eine Zusammenstellung aus zwei Büchern, die auf Salomon zurückgeführt werden. Außer dem bekannten Text aus dem dritten Kapitel des Buches Kohelet gehörte bis 2018 kein einziger Abschnitt aus diesem Buch zu den Texten der evangelischen Predigtordnung. Das schert uns nicht so sehr, aber auch in unserer Freikirche wird gerne nach diesen Perikopentexten für jeden Sonntag gepredigt. Das kam aber bis 2018 gar nicht darin vor. Der Text, der in diesem Jahr dran war, nicht am heutigen Sonntag, hat mich herausgefordert, weil ich gemerkt habe, als ich in dieses Buch hineinschaute und mal so die vorgeschlagenen Predigtexte für dieses Jahr anschaute, über dieses Buch habe ich noch nie im Leben gepredigt. Und ich werde im Mai diesen Jahres immerhin 63 Jahre alt. Gut, in den ersten Jahren habe ich auch sowieso nicht gepredigt. Schauen wir uns einmal den Predigttext den ich heute für diesen Sonntag ausgewählt habe, an, aus dem Buch Prediger, Kapitel 7, ab Vers 13. Sieh an die Werke Gottes, denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tage sei guter Dinge, und am bösen Tage bedenke, diesen hat Gott geschaffen wie jenen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eigenen Lebens, da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Dieser Text ist nichts für Schwarz-Weiß-Denker. Er führt uns ein in eine Grauzone. Eine Grauzone, die das eigentliche wahre Leben ist. Wie gesagt, es wird oft das Buch Kohelet vom Hebräischen her genannt, das heißt der Versammler. Kahal ist die Versammlung. Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes gebraucht hier das Wort Ekklesia, das Zusammenkommen der Gemeinde. Das Buch gibt wieder, was jemand in hohem Alter und mit großer Lebenserfahrung wieder weitergibt. Er bezeichnet sich als der König von Jerusalem, Salomo. In vielen Bibelausgaben steht über diesem Buch der Prediger Salomo. Er zeigt uns seine Einsicht in die Welt. Er will sich und uns überhaupt nichts vormachen. Darum schildert er keine heile Welt, denn diese Welt ist ja nicht heil. Er schwindelt uns nichts vor, um uns zum rechten Glauben anzulocken. Wenn du Jesus vertraust, dann ist immer alles gut. Er erzählt uns nicht, wie man mit ein paar kleinen Tricks glücklich und erfolgreich ist. Darum verstören auch seine Aussagen manche religiösen Schwärmer oder so Pippi Langstrumpfs, die sich ihre eigene Welt bauen. Andrea Nahles, die SPD-Vorsitzende und Abgeordnete des Landkreises, in dem unsere Gemeinde ist, Landkreis Ahrweiler, das ist der Bundestagswahlkreis Ahrweiler-Mayen, da gehört er wahrscheinlich auch dazu, ne? Ja, da haben wir sie gemeinsam. Diese hat ja diese selbst konstruierte Traumwelt der Pippi Langstrumpf in einer denkwürdigen Bundestagsrede mal versucht zu besingen. Nein, diese Welt ist eben nicht die, die wir uns selber basteln können. Sie ist eine Welt voller Unebenheiten und Verkrümmungen. Auch für die Glaubenden gibt es gute und böse Tage. Weder können wir alles gerade biegen, noch können wir alles voraussehen und planen. Und anders als manche ihn beschreiben, lädt der Prediger ein, den Tag zu nutzen. Am guten Tag sei guter Dinge. Wir haben es eben schon gehört. Heute scheint es doch so zu sein, auch wenn es kälter geworden ist gegenüber gestern. Es könnte ein sonniger Tag werden. Sei guter Dinge. Der Prediger ist nicht pessimistisch, sondern realistisch. Ein guter Tag ist ein Geschenk. Nimm es an. Alles hat seine Zeit, meint er im wohl bekanntesten Kapitel des Buches. Da heißt es im Prediger 3, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit. Und weil alles seine Zeit hat, fordert er auf, sie zu nutzen. Carpe diem, nutze den Tag, hat das der Dichter Horaz Jahrhunderte später, 23 vor Christus, in lateinischer Sprache einmal formuliert. Dann heißt es im Prediger, ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Der Prediger ist kein Feind guten Lebens. Er ist kein verbitterter Pessimist. aber er baut sich auch nicht seine religiöse Traumwelt. Er spricht von fehlender Gerechtigkeit in dieser Welt. Dies alles, so sagt er, habe ich gesehen in den eitlen Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Ja, so ist das ja im richtigen Leben. Er greift hier eine Haltung an, die es auch heute noch gibt. Es gibt Christen, die glauben, dass richtiges Handeln immer Wohlergehen zur Folge hat. Wer sich an Gottes Gebote hält, dem wird es auch immer gut gehen. Der Prediger weiß, das Leben ist anders. Wer glaubt und andere Glauben machen möchte, man würde für Glauben immer belohnt und für Zweifel oder Unglauben immer bestraft, der glaubt und lehrt falsch. Gott ist nicht berechenbar. Er entrückt uns auch nicht aus den Wirklichkeiten dieser Welt. In dem auch sehr empfehlenswerten alttestamentlichen Buch Hiob wird das ausführlich diskutiert. Lass dich nicht hereinlegen von gewieften Verkündigern, die dir eine heile Welt versprechen, die noch heiliger wird, wenn zum Beispiel deine Spenden an sie fließen. Trau dich zu sagen, wie es dir wirklich geht. Trau dich auszusprechen, wenn du Gott nicht verstehst. Das darf man. Ich verstehe Gott nicht immer. Ich begreife nicht immer, warum es diesem so und dem anderen so geht. Aber wie sollen wir denn diese Feststellung des Predigers verstehen? Vom 21. bis 26. Mai 1942 war der christliche Märtyrer Dietrich Bonhoeffer in Zürich in der Schweiz bei dem Verleger Otto Salomon, der Bonhoeffers Beziehung zu dem Verlag, der Bonhoeffers Bücher herausbrachte, dem Christian Kaiser Verlag, eröffnet hatte. Der Verlag brachte Bücher von Vertretern der bekennenden Kirche, die sich damals eben auch gegen den Nationalsozialismus wendete, heraus und wurde 1943 dann auch von den Nationalsozialisten geschlossen. Es war mitten im Krieg. In das Gästebuch bei Otto Salomon schrieb Bonhoeffer damals einen Satz. Irgendwie scheint meine Batterie leer zu sein. Kann man das da hinten auch bedienen? Dankeschön. Er schrieb, in einer Zeit der großen Entscheidungen, Mai 1942, Prediger Salomonis 7,15. Für Bonhoeffer war dieser Vers 15 aus dem 7. Kapitel des Buches Prediger: Dieses habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Gottbosheit. Für Bonhoeffer war dies wohl eine Aufforderung, das Richtige zu tun. In der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift wird der Vers übersetzt: In meinen Tagen voll Windhauch habe ich beides beobachtet. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat hier übersetzt: Allerhand habe ich gesehen in meinen Dunsttagen. Bonhoeffer wägte dieses Leben ab. Eigentlich ist es nur ein Windhauch. Er entschied sich, das Richtige zu tun. Er entschied sich für den Widerstand gegen Adolf Hitler. Er wollte verhindern, dass das Morden weitergeht. Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 misslang. Wie viele andere Widerstandskämpfer wurde Bonhoeffer hingerichtet. Seine letzten Worte an seine Mitgefangenen waren: Das ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens. Für dieses Leben, das für ihn nun begann, lebte er. Das bedeutet aber nicht, dass er nur auf das Diesseits hin orientiert war. Nein, er sah sich als verantwortlich, nicht nur auf das Jenseits hin orientiert war, Entschuldigung, er sah sich verantwortlich für das, was er lebte. In dem Buch Widerstand und Ergebung, das Briefe aus seiner Haftzeit beinhaltet, ist zu lesen. Ich brauche wieder eure Hilfe oder eine neue Batterie. Die christliche Auferstehungshoffnung unterscheidet sich von der mythologischen darin, dass sie den Menschen in ganz neuer Weise an sein Leben auf der Erde verweist. Der Christ hat nicht aus den irdischen Aufgaben und Schwierigkeiten immer noch eine letzte Ausflucht ins Ewige, sondern er muss das irdische Leben wie Christus ganz auskosten, und nur indem er das tut, ist der Gekreuzigte und Auferstandene bei ihm und ist er mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Das Diesseits darf nicht vorzeitig aufgegeben werden. Das Wissen, dass nicht alles Gute belohnt wird, muss nicht daran hindern, das Gute und Richtige trotzdem zu tun. Und manchmal bedeutet das eben auch, Schweres auf sich zu nehmen. Eher ist es ja so, dass unsere Welt daran krankt, dass viele meinen, es müsse bei allem, was wir tun, immer auch etwas herauskommen. Was wäre, wenn Jesus so gedacht hätte? Und das führt uns vielleicht wieder zu den Worten des Predigers. Bitte dann. Ja. Da heißt es, sei, und das hat wahrscheinlich so manche irritiert, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Wie sollen wir denn das verstehen? Sich immer so durchschlängeln? In einer französischen Bibelübersetzung, einer der bekanntesten französischen Bibelübersetzungen, der von Louis Segond in der revidierten Fassung, wird der Anfang dieses Verses übersetzt, ne sois pas juste à l'excès. Ich glaube, da muss man kein Französisch verstehen, um das letzte Wort, das haben wir auch im Deutschen zu kennen. Sei nicht gerecht bis zum Exzess. Hier spricht der Prediger, ich würde mal sagen, eine Überdosierung an. Menschen, die sich bis zum Exzess für Gott einsetzen, sie haben oft berechtigte, wichtige Ziele und Werte, Bibeltreue, soziale Gerechtigkeit. Da kann es aber schnell passieren, dass alles andere um sie herum gar nicht mehr wahrgenommen wird. Manchmal auch die Menschen, die einem besonders nahe sein sollten. Und oft meinen sie, dass alles ja klar und eindeutig sei. Wie oft habe ich in meinem fast 63-jährigen Leben diesen Satz gehört? Ach, das steht ja ganz klar in der Bibel. Schwarz-weiß, Freund-Feind. Die eigene Überzeugung, das eigene Gottesbild verdrängt die Wahrheit. Ich erinnere mich an ein Seminar über die Bibel, das ich vor einiger Zeit in einer Gemeinde hatte und erwähnte dabei, dass die Bibel ja nicht ein zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer Person geschriebenes Buch sei, sondern eine Sammlung verschiedenster Bücher, die über viele Jahrhunderte hinweg zusammengestellt wurde. Und da sagte jemand zu mir, ja, aber wenn die Bibel nur eine Büchersammlung ist, das hatte ich gar nicht gesagt, das Wort nur, was soll ich denn dann noch glauben? Da hatte irgendwie, ich sag's mal etwas ins Lächerliche ziehen, da hatte wohl jemand die Bibel irgendwie mit dem Koran verwechselt, der tatsächlich in einer bestimmten Zeit als ein Buch verfasst wurde. Bei der Bibel ist das nicht so. Aber in der Vorstellungswelt eines Menschen war das so. Dann höre ich solche Leute wie die, die sagen, nein, nur Jesus konnte übers Wasser laufen. Jesus heilt alle Krankheit, es sei denn, der Kranke glaubt nicht richtig. Da werden Probleme und Schwierigkeiten verdrängt. Bis dahin, dass manche heute meinen, sowas wie Missbrauch, das gibt's bei uns ja nicht. Das richtige Leben ist nicht immer klar und eindeutig. Manchmal müssen wir uns entscheiden, auch manchmal zwischen zwei Wegen, die beide problematisch sind. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel musste das tun. Wir müssen abwägen, was wichtiger ist und sind uns manchmal nicht sicher. Wie viel Zeit verbringen wir mit der Familie? Wie viel Zeit mit Arbeit für die Gemeinde? Und wie viel Zeit mit Gott? Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wann ist Gott eigentlich dran? Und da sagt uns der kluge Prediger, mach dich nicht kaputt. Aus Gutem kann Schlechtes werden, wenn man es übertreibt. Gemeint sind hier ganz bestimmt nicht die Faulpelze, die manchmal schuld daran sind, dass gutmeinende Menschen ihre Grenzen überschreiten. Wir werden zurückgeführt zu unserer Begrenztheit. Wir werden auch aufgefordert, keine Dummköpfe zu sein und zu leben, als gäbe es Gott gar nicht. Aber das heißt auch, dass wir uns von Gott beschenken lassen dürfen. Und da das hier ja mit meiner Fernbedienung nicht funktioniert, bitte ich, dass ihr jetzt gleich zweimal klickt. Mal schauen, was dann passiert. Ups, das war dann doch zu viel. Dann wieder rückwärts. Dann ist irgendwas mit der Folie nicht so, wie es sein sollte. Geht das rückwärts? Jawohl, es scheint zu gehen. War davor eine Folie, die ich noch gar nicht angesprochen hatte? Nö, habe ich eine aufgegessen. Egal, dann lasst's mal so, wie es jetzt ist. Also jetzt sollte hier ein Satz stehen, der heißt, es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Vor Gott Ehrfurcht haben, das kann sich nicht in einem verbissenen Verzicht auf alle Geschenke Gottes ausdrücken, in asketischer Verleugnung jeden Lebensgenusses, in permanent verbitterter Lebenshaltung. Wie sagte doch der Prediger in Kapitel 3, das ist jetzt richtig, da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt dabei als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Eine Beziehung zu Gott leben, ein gläubiger Mensch zu sein, mit Gottes Hilfe mit den Wirklichkeiten dieser Welt zu leben, das ist ein authentisches Leben. Das ist Redlichkeit. Damit will uns Gott beschenken. Julius Köbner, einer der Gründergestalten unserer Freikirche im 19. Jahrhundert, hat im Jahre 1848 nach der Deutschen Revolution eine kleine Schrift veröffentlicht. Es hieß das Manifest des freien Urchristentums an das deutsche Volk, so verstand man sich damals. Und darin schreibt er unter anderem, und da haben wir ihn schon, Redlichkeit, das ist's, was wir wünschen und wollen. Man sei redlich in seinen Urteilen über Bibel und Christentum. Und man sei redlich in dem Bekenntnis seiner Herzensüberzeugung. Für mich eine Einladung dazu, authentisch mit dem Leben umzugehen, das wir erleben. Einzugestehen, wenn uns Dinge nicht gefallen. Gott zu sagen, wenn wir ihn überhaupt nicht begreifen in seinem Handeln. Zu akzeptieren, dass Gott souverän ist und manchmal andere Ideen hat über die Welt und das Leben, als wir sie uns vorstellen. Zuzugeben, wenn etwas nicht gelungen ist, und sich zu freuen über das, was gelingt. Sich zu freuen über einen schönen Tag, aber auch zu akzeptieren, es gibt auch solche, die nicht schön sind. Nicht ein Christsein zu malen, das der Wirklichkeit nicht entspricht, sondern zu akzeptieren, dass wir Christen genauso wie alle anderen Menschen mitten in dieser Welt leben. Und dass es nichts gibt in dieser Welt, was nicht auch Christen treffen kann. Aber zu wissen, bei all dem, und das vor diesem Extrem mahnt der Prediger ja auch, brauchen wir Gott nie aufzugeben. Denn er ist sogar in dem da, was ganz schlimm ist, was uns überhaupt nicht in den Kram passt, was ganz schwer zu bewältigen ist. Aber er trägt uns auch dort hindurch, denn er kennt das alles. Er weiß um die Wirklichkeiten dieser Welt und lässt uns nie darin allein. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen in dem Wissen, du bist da in allen Gegebenheiten dieser Welt. Du lässt uns nicht allein, egal was mit uns, in uns und um uns herum geschieht. Du stellst uns mitten in diese Welt, um deine Liebe in diese Welt hineinzutragen. Und so wie du bei uns bist, bei anderen zu sein und ihnen zu helfen, dass sie deine Nähe erfahren können. Danke, Herr, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, dass du uns nahe bist dass du uns versprochen hast, uns zu halten und für uns zu sorgen. Amen.